Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat angesichts der lahmenden Konjunktur eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik gefordert. Mehrere Wirtschaftsverbände fordern in einem Brandbrief die Ministerpräsidenten der Länder auf, die Blockade des Wachstumschancengesetzes im Bundesrat sofort aufzugeben. In einem Schreiben von 18 Verbänden heißt es, es stehen nicht weniger auf dem Spiel als die Rettung des deutschen Mittelstands. Das Wachstumschancengesetz soll Unternehmen jährlich um rund 7 Milliarden Euro entlasten. Es ist auch bereits im Bundestag beschlossen. Die Länder hatten das Gesetz aber im Bundesrat gestoppt, weil die geplanten Steuererleichterungen aus ihrer Sicht zu große Löcher in ihre Haushalte und die der Kommunen reißen.
Hallo Sophie.
Hi Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch ziemlich gut.
Schön. Aber sei mir ehrlich, dir drückt die Wirtschaftslage schon ein bisschen aufs Gemüt, oder? Wir haben es ja gerade im Intro von der Welt gehört. Deutschland schwächelt, die Regierung wirkt planlos, die Ampel ist zerstritten, das Wachstumschancengesetz liegt auf Eis. Und selbst wenn es im Bundesrat beschlossen werden würde, was bringt es wirklich? Reicht dieses kleine Paket wirklich aus? Vermutlich nicht. Die Opposition kritisiert mit einigem Recht, dass dieses Paket nur Kosmetik enthält. Too little, too late, wie man in England sagt.
Ja, genau, das Thema bedrückt mich. Aus zwei Gründen, einem kleinen Grund und einem großen Grund. Der kleine Grund ist, dass unser Land nun schon wieder nicht wächst und wir in Sachen Wachstum ganz am Ende der Liste der OECD-Länder stehen.
Wir lesen jetzt mal ganz schnell die aktuelle Wachstumsprognose der OECD für ihre Mitgliedstaaten für 2024 vor. Von oben nach unten. Auf den ersten drei Plätzen haben wir Indien, China und Indonesien. Dann kommen der Durchschnitt der G20-Schwellenländer, die Türkei, Mexiko, Brasilien, der Durchschnitt der G20-Länder. Dann die gesamte Weltwirtschaft, die soll in diesem Jahr mit 2,7% wachsen. Dann Spanien, die USA, Saudi-Arabien, Japan, Australien, Korea. Und dann kommen die G20-entwickelten Länder mit 1,2%. Dann Kanada, Frankreich, Russland, Italien, Südafrika. Dann haben wir die Eurozone, Großbritannien, Deutschland und Argentinien.
Auf dem vorletzten Platz liegen wir mit nur 0,9% Wachstum laut OECD-Prognose. Die Eurozone insgesamt mit 1,1% Wachstum. Auf dem vorletzten Platz, einen Platz nur vor dem fast bankrotten Argentinien. Und die hier angenommene Wachstumszahl von 0,9% fällt sogar noch zu hoch aus. Die Bundesregierung hat ihre eigene Prognose soeben gesenkt. Wir hören dazu den Bayerischen Rundfunk.
Seit heute wissen wir es offiziell, das Wachstum schwächelt. Minister Habeck legte den Jahreswirtschaftsausblick vor und der verheißt erstmal nichts Gutes. Ursprünglich ging die Ampel von 1,3% Wachstum in diesem Jahr aus. Jetzt kassierte sie diese Prognose ein und rechnet aktuell nur noch mit 0,2%.
Wirtschaftsminister Robert Habeck findet starke Worte zu diesen miserablen Zahlen. Und nun ruft er endlich die Krise aus, nachdem er den Abstieg lange schön geredet und kamoufliert hatte. Noch einmal der Bayerische Rundfunk mit einem Zitat von Robert Habeck in der Bundespressekonferenz.
Mit ernster Miene stellt Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vor. Ihn sorgen der Arbeitskräftemangel, Bürokratie und das schwache Wirtschaftswachstum.
Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten.
Zwei Gründe, hatte ich anfangs gesagt, besorgen mich. Den kleineren der beiden Gründe haben wir soeben erwähnt, nämlich die schlechten Zahlen als solche. Die sind an sich schon schlimm genug. Und nun den großen Grund. Der große Grund aus meiner Sicht ist, dass in der gesamten Debatte, die gerade läuft und die wir gerade führen, fast gar nicht über Technologie gesprochen wird.
Wir Deutschen verpassen Wachstumschancen am laufenden Band, weil wir Technologien nicht entschlossen genug nutzen, industrialisieren und kommerzialisieren. Technologien, die wir selbst hierzulande erfunden haben. Wir lassen jede Menge Chancen ungenutzt liegen. Wir können viel stärker wachsen, wenn wir das geistige Kapital dieses Landes endlich entschlossen nutzen würden. Wenn wir unsere skeptische bis feindliche Haltung gegenüber Technologien endlich überdenken würden.
Auch bei Robert Habecks Stellungnahme sehen wir, es geht immer um alles Mögliche, aber fast nie um Technologie. Subventionen, staatliche Eingriffe, manchmal ist das unverzichtbar, manchmal vielleicht sogar sinnvoll, aber Wachstum bringt das kaum. Was wir von der Regierung und ganz besonders von den Grünen gerne hören würden, wäre ein überzeugtes Bekenntnis zu Technologie.
Aber dieses Bekenntnis kommt einfach nicht. Konsens einer breiten Mehrheit in diesem Land scheint zu sein, dass Technologie schädlich, gefährlich und schlecht ist. Aber das stimmt nicht. Technologie schafft Wachstum, Arbeitsplätze, Wohlstand. Sie ermöglicht Verteilungsgerechtigkeit.
Ein paar Beispiele dafür möchten wir in dieser Folge nennen.
Und ganz klar, Technologien bergen auch Risiken. Ihnen müssen wir klug aus dem Weg gehen.
Aber es ist etwas ganz anderes, als Technologien Bausch und Bogen zu verdammen und zu versuchen, sich ohne beherzte Umarmung von Technologie irgendwie durchzumogeln.
Und genau darum geht es in dieser Folge. Also legen wir los, Christoph.
Legen wir los.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Warum nicht so gut Wachstum zurück nach Deutschland bringen kann wie Technologie.
67,15 Milliarden Euro im Jahr 2024. Weißt du, welcher Markt das ist?
Ja, wir haben vorher drüber gesprochen. Das ist der weltweite Markt für Diabetes-Medikamente.
Ja, eine enorme Zahl zum Vergleich. Deutschlands Bruttosozialprodukt liegt bei 4.260 Milliarden Euro. Der Diabetes-Markt misst ein 1/60 des deutschen BIP. Diabetes ist doppelt so groß wie das BIP von Bremen und halb so groß wie das von Rheinland-Pfalz. Eine enorme Zahl also für eine einzige Medikamentengruppe.
Ein wichtiger Teil dieses Marktes entfällt auf künstliches Insulin. Und dieser riesige Teilmarkt hätte zu einem großen Teil in Deutschland sitzen können. In den 1980er Jahren gehörte die Pharmafirma Höchst zu den Pionieren des künstlichen Insulins. Eine riesige Branche hätte hierzulande entstehen können, wenn wir sie nicht verboten hätten.
Höchst hatte das Pech, in Hessen zu sitzen. Und dort war Joschka Fischer damals Umweltminister. Künstliches Insulin wird von genetisch veränderten Bakterien erzeugt. Es ist deren Stoffwechselprodukt. Gentechnik also. Und das war ein Tabu für die Grünen. Joschka Fischer verbot die Produktion in Deutschland.
In der Folge wanderte die Insulinindustrie ab und die Patienten bekamen ihre Medikamente von anderswo, vor allem aus den USA. Das menschliche Leid, das durch künstliches Insulin gelindert werden konnte, das ist enorm.
Hören wir in einen Bericht von Nature hinein.
So before 1920, children, young people who were diagnosed with type 1 diabetes had only days, weeks, months to live. And very famous clinicians like Dr. Joslin in the United States found ways to make these people live a little longer, a few months, sometimes a few years, by treating them with harsh diets, avoiding carbohydrate intake, for instance. They were called ketogenic diets. By doing that, people survived. They didn't really live, they just survived. They lost all their weight, all their muscle, all their fat tissue. And so it was really a very, very grim prognosis before the discovery of insulin. In 1921, it was like different things came together in a very lucky way, with on the one hand, an orthopedic surgeon returning from the war, Frederick Banting, who wanted to do research, who contacted Professor McLeod at the University of Toronto, interested in physiology. And so McLeod gave Banting some lab space and also allocated a student to him, Charles Best. And he asked them to work on these pancreatic extracts. They started working on dogs, and what they showed is indeed that if they made extracts from pancreases, they could treat pancreatectomized dogs and keep them alive. However, their extracts were impure, and that is where everything came together when they met Dr. Kolib, who was a pharmacist, who was able to develop a method to make purified extracts, this time not from dogs, but from cow pancreases from the slaughterhouse. And so it was on the 10th of January 1922 that a young boy, Leonard Thompson, who was a 14-year-old child dying from diabetes, was treated with insulin for the first time in a Toronto hospital.
Dieses Leid hätte Höchst damals von Deutschland aus lindern können mit genetisch veränderten Bakterien in großen Reaktionen, die als Stoffwechselprodukt künstliches Insulin herstellen. Das bisherige Insulin wurde damals von Tieren entnommen. Das war qualvoll für die Tiere und risikoreich für die Patienten, weil immer wieder Krankheiten mit eingeschleppt wurden. Künstliches Insulin war eine ideale Alternative.
Die Angst vor den genetisch veränderten Bakterien erwies sich als irrational und falsch. Die Bakterien haben nur Nutzen gestiftet und niemandem etwas zuleide getan. Es war also ein fundamentaler Fehler, Deutschland auf Basis der Höchstforschung nicht zum Diabetes-Standort Nummer 1 auszubauen. Eine riesige verpasste Chance.
Doch leider haben wir aus diesem Fehler nichts gelernt und aus vielen Fehlern auch nicht, die wir danach begangen haben. Wir begehen immer wieder den gleichen Fehler von vorn. Hier entwickeln, oft mit Geld vom Staat, dann aber die Industrialisierung und Kommerzialisierung anderen überlassen.
Die Beispiele sind Legion. Computer, Auto, Mobiltelefon, Kernspaltung, Solarzellen, Batterien, autonomes Fahren, MP3, Magnetschwebebahn. Sie alle und viele andere sind hierzulande erfunden oder wenigstens doch massiv weiterentwickelt worden. Bleiben wir kurz beim Thema Magnetschwebebahn. Den Transrapid kennen wir alle, wir hatten ja erst kürzlich über ihn berichtet. Wir in Deutschland haben ihn entwickelt, aber nicht gebaut und uns damit, wieder aus Gründen der überbordenden Technologieskepsis, von einem wichtigen Wachstumsfeld verabschiedet. Freiwillig und ohne Not.
Wir begehen immer wieder den gleichen Fehler von vorn. Hier erfinden, hier entwickeln, oft mit viel Geld vom Staat, dann die Industrialisierung und Kommerzialisierung anderen überlassen. Ein Gewohnheitsmuster, das auch heute noch, heute sogar ganz besonders stark, auf unser Wachstum durchschlägt.
Inzwischen läuft uns China den Rang ab, wie zum Beispiel Euronews berichtet.
Er ist mehr Geschoss als Gefährt. Im chinesischen Chengdu wurde jetzt der Prototyp eines neuen Hochgeschwindigkeitszugs vorgestellt. Gleichzeitig wurde auch die Teststrecke für ihn eröffnet. Bis zu 620 Kilometer könnte das futuristische Gerät in einer Stunde hinter sich bringen. In einer Vakuumröhre käme er sogar auf um die 1000 km/h, so die Entwickler. Damit wäre der Zug so schnell wie oder schneller als ein Verkehrsflugzeug und das ohne jeglichen CO2-Ausstoß. Bei dem Super Bullet Maglev Train handelt es sich um eine Magnetschwebebahn. Die Technologie hat es zwar allgemein schwer auf dem Markt, China bildet hier aber eine Ausnahme. Inzwischen gibt es hier 3 Strecken für Magnetschwebebahnen. Auf ihnen fahren bisher die in Deutschland entwickelten Transrapid-Züge.
Hier erfunden, anderswo kommerzialisiert. Ja, wir dürfen stolz darauf sein, dass wir hier so viel erfinden. Aber unser Stolz, der darf doch nicht so weit gehen, dass uns am Ende ganz egal wird, wer das Geld mit unseren Erfindungen verdient und wer den Wohlstand der Wertschöpfung einheimst. Unser Ehrgeiz, der müsste doch sein, dies selbst zu sein und zu werden. Besonders in Zeiten der heutigen Wachstumsschwäche.
Batterien hatten wir gerade schon erwähnt. Aber jetzt hör mal auf die folgenden Worte. Vertrieb, Aufladung, Reparatur von transportablen Akkumulatoren. Was für ein sperriger Name. Aber nimmt man mal die Anfangsbuchstaben und zieht sie zusammen. Warta. Gegründet am 27. Dezember 1887 in Hagen, war die Warta eine der ersten und erfolgreichsten Batteriehersteller der Welt. Batterien, diese Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, darin waren wir einmal die Champions. Bevor wir uns die Wurst, den Tofu und die Butter vom Brot nehmen ließen und das Brot gleich hinterher verschenkt haben. Selbst die Grundlagentechnologie der Batterie kommt von hier. Zwar nicht nur aus Deutschland, aber aus Frankreich und Deutschland zusammen, wie das ZDF erklärt.
1780 beobachtete der Arzt und Naturforscher Luigi Galvani, wie die Muskeln in einem frisch sezierten Froschschenkel im Zusammenhang mit Elektrizität zu zucken begannen. Er vermutete, das Zucken wird von dem Froschkörper verursacht, der eine Art elektrisches Fluidum enthielte, und schloss daraus auf eine tierische Elektrizität. Der Physiker Alessandro Volta zweifelte daran. Er führte elektrische Experimente mit verschiedenen Metallen durch und stellte fest, die Metalle, mit denen Galvani die Froschschenkel berührte, erzeugen die Elektrizität. Indem Volta Kupferscheiben in säuregetauchten Karton und Zinkscheiben übereinander schichtete, erfand er die sogenannte Volta-Säule, die erste Batterie der Welt.
Beim autonomen Fahren läuft es ähnlich. Die meisten Menschen wissen es gar nicht, aber das erste autonome Auto, das ist tatsächlich in Deutschland gefahren. Ein verrückter Tüftler, verrückt war er gar nicht, sondern begabt, der hat ein autonomes Auto gebaut und es ist einmal quer, völlig illegal, über die Autobahn vom Norden in den Süden gefahren. Der Kofferraum pickepacke voll mit Computertechnik. Der damalige Stand der Technik war das. Das Auto ist unfallfrei vom hohen Norden in den tiefen Süden gelangt. Aber auch nach dieser Erfindung ist es wieder nicht zu einer Kommerzialisierung gekommen. Und trotzdem ist autonomes Fahren eine der ganz wichtigen Disziplinen der Zukunft. Hören wir hinein, was das ZDF darüber berichtet.
Das Race.
Geschwindigkeitsrekord in Indianapolis. Es sieht aus wie ein Formel-1-Rennen, aber es ist Wissenschaft am Limit.
We're at the limits of driving there.
Am Steuer sitzt kein Mensch, sondern künstliche Intelligenz. Bei diesem Rennen geht es nicht um PS, sondern um den besten Algorithmus.
Die gute Nachricht ist, dass einer der Pioniere heutzutage tatsächlich aus Deutschland kommt, nämlich Mercedes. Die autonomen Assistenzsysteme im Mercedes sind Weltspitze und Mercedes führt tatsächlich die Technologie weltweit mit an. Aber trotzdem, auch diese Branche hätte ihre Heimat komplett in Deutschland haben können, wenn wir die technologischen Entwicklungen, die wir damals vorangetrieben haben, denn auch entschlossen weitergeführt hätten.
Und damit sind wir angelangt bei CRISPR. CRISPR der Genschere. Und was genau ist das? Wir hören einmal rein, was die Financial Times dazu sagt.
It's been barely a decade since two researchers came up with a plan to edit DNA in order to disrupt genetic disorders. But the UK has just become the first country to approve a therapy based on CRISPR gene editing, authorizing a treatment for sickle cell disease and beta thalassemia. DNA acts as an instruction manual for the body. CRISPR technology works like a molecular set of scissors that allow scientists to make targeted edits in DNA, changing genetic code at a precise point in the genome. So far, about 70 patients have been successfully treated using the disruptive gene editing technology, curing them of debilitating blood disorders such as sickle cell disease. The two biotech companies at the forefront of developing the therapy are CRISPR Therapeutics and Vertex Pharmaceuticals. Over 100 clinical trials are underway to use CRISPR to treat both rare and prevalent diseases such as blood disorders, as well as cancers, diabetes, blindness, and HIV. One pharma company has even started trials using CRISPR technology on a patient with a genetic condition that causes high cholesterol, a therapy which could, one day, be marketed to millions of patients.
CRISPR, die Genschere, gilt nach allgemeiner Einschätzung als eine der wichtigsten Innovationen und Erfindungen in der Biologie in den vergangenen 100 Jahren. Erfunden worden ist diese Technologie in europäisch-amerikanischer Kooperation. Dafür hat es einen Nobelpreis gegeben, streng genommen zwei Nobelpreise. Die Nobelpreise sind gegangen an Jennifer Doudna, eine Amerikanerin, und an Emmanuelle Charpentier, eine Französin. Und Frau Charpentier hat einen wichtigen Teil ihrer Forschung in Deutschland absolviert. Also es handelt sich um keine rein deutsche Erfindung, das wollen wir hier nicht behaupten, aber um eine Erfindung mit starker deutscher Beteiligung, weil Frau Charpentier vieles davon in Deutschland erfunden und entwickelt hat.
Hören wir einmal kurz rein in CNN. Die bekannte Reporterin Christiane Annapur hat Jennifer Doudna zu Gast.
And next to a discovery that is changing the world. More than a decade ago, pioneering biochemist Jennifer Doudna co-invented CRISPR, the gene editing technology which earned her a Nobel Prize. Now, the very first treatment based on CRISPR has been approved in the UK and the United States, a landmark decision for treating sickle cell disease and for the possibilities of the rapidly advancing field. Dr. Doudna joins her biographer, Ione Walter Isaacson, to discuss what her technology could mean for the future of how we live and the potential dangers also of its use or its misuse.
Jennifer Doudna, welcome back to the show.
Und zu welchen revolutionären Leistungen CRISPR tatsächlich fähig ist, das erklärt Jennifer Doudna in einem TED-Talk. Wir hören einen Ausschnitt.
The essence of being human is that we solve problems. And when we're faced with enormous problems like disease and climate change, we need to solve them by collaboration. I'm excited to tell you about a new kind of collaboration that will absolutely create solutions to these big problems. It's a collaboration that's unexpected because it's between humans and the tiniest organisms that populate our planet, the bacteria and other microbes that live in, on, and around us. Bacteria may be small and unseen, but they often have inspired transformative innovations, including the one that has become the cornerstone of my own research. Over the past decade, I've been at the forefront of developing a revolutionary technology called CRISPR that has come from the study of how bacteria fight viral infection. CRISPR is amazing because it allows us to precisely edit the DNA in living organisms, including in people and plants. With CRISPR, we can change, remove, or replace the genes that govern the function of cells. This means that we now have the ability to use CRISPR like a word processor to find, cut and paste text.
Und wie steht es um CRISPR zurzeit in Europa? Nach europäischem Recht ist zwar die Forschung mit CRISPR erlaubt, aber nicht die Produktion. Das heißt, alle Pharmazeutika, die jetzt derzeit hergestellt werden mithilfe von CRISPR, und es sind hochwirksame, heilsame Medikamente, die werden außerhalb der Europäischen Union produziert, weil man sie hier nicht zur Produktion einsetzen darf. CRISPR, die Genschere. Das bedeutet, wir erfinden etwas mit in diesem Fall. Wir verbieten es dann für die Produktion. Die Produktion, ähnlich wie in den 1980er Jahren mit dem künstlichen Insulin, wandert ins Ausland ab, notgedrungen, weil wir es ja verbieten und gar nicht haben wollen. Und dann importieren wir die Medikamente. Wie absurd ist das denn? Wenn wir wirklich konsequent wären, aber das wäre natürlich Unsinn, würden wir auch den Import der CRISPR-basierten Medikamente verbieten und lieber sterben, als diese Medikamente einzunehmen. Aber wir sind völlig inkonsequent. Wir entwickeln mit viel staatlichem Geld, aber dann die Industrialisierung, die Kommerzialisierung, die verbieten wir und lassen das andere machen. Ja, die Europäische Union erwägt gerade, das CRISPR-Verbot für Europa zu lockern oder vielleicht sogar aufzuheben. Aber das kann zu spät kommen, denn wenn sich ein Industriecluster auf Basis einer neuen Technologie einmal irgendwo außerhalb Europas und Deutschlands gebildet hat, dann wird es sehr schwer, diese Industrie wieder zurück in die eigenen Gefilde zu bekommen.
Und dass wir die Technologien, die wir hätten haben können, für die wir ja ganz offensichtlich die Ideen hatten, nicht nutzen, das zeigt sich auch, wenn man einmal das BIP pro Kopf anschaut. Bei uns in Deutschland liegt es aktuell bei 51.203 US-Dollar. In den USA sind es ganze 37% mehr, nämlich 70.248 und in der Schweiz sogar ganze 91.991.
Und der BIP pro Kopf ist die entscheidende Größenordnung, meinen wir. Nämlich das Bruttoinlandsprodukt geteilt durch die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. 51.000 in Deutschland, 70.000 in den USA und fast doppelt so viel wie in Deutschland, nämlich 91.000 in der Schweiz. Jetzt wird oft ein Gegenargument angeführt, nämlich, dass die USA ihre Einkommen ja viel ungerechter verteilen als die Deutschen. Und mit diesem Argument der Verteilungsgerechtigkeit wird der Blick dafür verstellt, dass unsere durchschnittliche Wertschöpfung nur noch durchschnittlich ist. 51.000 pro Kopf in Deutschland, 70.000 in den USA und 91.000 in der Schweiz.
Also für alle die dachten, die Schweiz hat nur schöne Berge und daher kommt die Schokolade, nein, dem ist nicht so. Die Schweizer Industrie produziert hochwertige Güter. Sie haben verschiedene Medizintechnikprodukte, Pharmazeutika, Präzisionsinstrumente oder Luxusuhren. Und das sind nur einige von vielen, vielen Beispielen. Zu den wichtigsten Branchen gehören die Nahrungsmittelindustrie, die Pharmaindustrie und die Medizintechnik. Außerdem die chemische Industrie und die Luxusgüterindustrie.
Natürlich ist Verteilungsgerechtigkeit wichtig und natürlich möchten wir hierzulande keine Verhältnisse haben wie in den USA, aber ein genauer Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit lohnt sich. Die wird gemessen von internationalen Organisationen, von Volkswirten, der OECD und der Weltbank mit dem sogenannten Gini-Index. Gini-Index ist ein Maß für Verteilungsgerechtigkeit. Wenn er bei 0 liegt, bedeutet das, dass alle Gehälter gleich sind. Und wenn er bei 1 liegt, bedeutet das, die Gehälter sind maximal ungleich. Und dieser Gini-Index liegt für Deutschland bei 0,3. In der Schweiz wird ungefähr gleich verteilt. Dort liegt der Gini-Index bei 0,31. Also etwa gleichgerecht verteilt. In den USA liegt der Gini-Index bei 0,42. Also das Geld ist dort tatsächlich ungerechter verteilt. Vielleicht sollten wir uns deswegen gar nicht so stark mit der USA vergleichen, sondern mit der Schweiz. Viele Menschen glauben, die Schweiz sei so reich wegen ihrer Berge und wegen Tourismus. Aber Tourismus ist gar nicht die erfolgreichste Branche der Schweiz. Die Schweiz hat ein ähnlich gerechtes Verteilungssystem wie wir, hat aber fast doppelt so viel Wertschöpfung pro Kopf der Bevölkerung. Einer der Gründe dafür mag sein, dass die Schweiz viel technologieoffener denkt und handelt, als wir das tun, sie in diesem Zusammenhang also ein Vorbild sein kann.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken, muss Deutschland seine Innovationsstrategie überdenken und sich verstärkt auf die Förderung von Forschung und Entwicklung konzentrieren. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und Bildungseinrichtungen könnte dazu beitragen, die technologische Führungsposition Deutschlands zu stärken und sicherzustellen, dass wichtige Innovationen im Land bleiben. Es ist entscheidend, dass Deutschland sich an die sich ständig verändernde globale Innovationslandschaft anpasst, um seine Position als Technologieführer zu behaupten und die wirtschaftliche Zukunft nachhaltig zu gestalten.
Und ich nehme mit, wir werden Wachstum in diesem Land Land nicht hinbekommen, wenn wir nicht technologieoffener sind, wenn wir die Sachen, die wir hier erfinden, nicht entschlossen selber umsetzen. Und das, mein zweiter und letzter Punkt, hören wir in der gegenwärtigen politischen Debatte viel zu wenig. Hier erfinden, hier industrialisieren, hier monetarisieren. Das sollte das Konzept der Zukunft sein. Und jeder, der der Debatte lauscht und an ihr teilhat, der möge darauf achten, was wir zum Thema Technologie sagen bzw. nicht sagen. Das laute Schweigen bei diesem Thema, das ist ein Alarmzeichen.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wir hören uns wie immer in der kommenden Woche um
5.55 Uhr. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.